Phoenix persönlich.
Herzlich willkommen heute aus dem K21, aus der Kunstsammlung in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Mein heutiger Gast wird genannt auch der schwarze Sheriff. Und dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist er Spitzenreiter auf der politischen Beliebtheitsskala seines Landes. Herzlich willkommen, Innenminister Herbert Reul.
Schönen guten Tag.
Sie sind Rheinländer, Karnevalist, das, was ja in einigen Teilen der Republik, sagen wir, etwas distanziert als eine rheinische Frohnatur beschrieben wird. Und jetzt als Innenminister haben Sie eigentlich mit den düsteren Seiten des Lebens zu tun. Kindesmissbrauch, Cyberkriminalität, Clankriminalität, Terror, Mord und Totschlag. Was macht das mit einem Menschen?
Naja, das ist vielleicht ganz gut, dass man beides ist. Dass man eine innere Einstellung hat und auf der anderen Seite mit den Schwierigkeiten und den Problemen, die da sind, ordentlich umgeht. Sie nicht überschätzt, aber sie auch nicht unterschätzt.
Und hilft es einem, eine Frohnatur zu sein aus dem Rheinland?
Weiß ich nicht. Also ich fühle mich wohl dabei, ich will mich auch nicht ändern. Ich bin, wie ich bin und ich bleibe, wie ich bin.
Hat denn diese Tätigkeit jetzt und die Erlebniswelt eines Innenministers, hat das Ihren Blick auf die Welt verändert, vielleicht verdunkelt?
Das glaube ich schon, weil man hat vieles wahrgenommen in den Medien, aber man sieht es jetzt mehr, man sieht es deutlicher, man sieht es intensiver und es ist eben doch viel mehr los in der Welt, als man glauben möchte.
Und als wir vielleicht als Normalbürger wissen.
Ja, ich glaube, Bürger sind dann immer erschrocken, wenn sie unmittelbar betroffen sind. Also wenn der Geldautomat in der Nachbarschaft gesprengt wird, dann ist man alarmiert. Ansonsten ist es irgendwas, was irgendwo passiert. War übrigens mit Krieg und Frieden ja genauso. Hm. Wir haben ja ewig Friedensfeste gefeiert und plötzlich findet Ukraine statt und plötzlich ist Krieg eine Realität.
Die Menschen werden ja insgesamt offensichtlich verunsicherter, zum Teil aggressiver, haben weniger Vertrauen in die Politik. Sie sind ja seit Jahrzehnten in der Politik aktiv. Hat sich etwas verändert oder ist das nur unser jeweiliger Blick auf die Gegenwart, der glaubt, es sei jetzt schlimmer?
Also schwere Frage. Weil wenn man älter ist, denkt man immer, ist alles anders geworden. Mhm. Aber ich glaube, da ist auch was, hat sich auch was verändert. Es sind mehr junge Leute, die gewalttätig werden. Schranken sind gefallen. Also Schlägereien gab es auf dem Schützenfest eigentlich immer. Aber Messer war nicht dabei und Messer heißt tot. Mhm. Geschubst wurde, aber drauftreten und auf den Kopf, das ist schon eine neue Qualität.
Wie erklären Sie
das? Die beunruhigt mich schon. Ja, ich bin jetzt, will es versuchen oder muss aufpassen, dass ich nicht versuche, das alles perfekt zu erklären, weil ich auch kein Kaffeesatzleser oder Psychologe bin. Aber mein Eindruck ist, da hat sich bei jungen Leuten was im Laufe der Entwicklung verändert. Also fangen wir mal einfach an. Wenn du im Internet Sachen siehst, und zwar permanent siehst, die hochgewalttätig sind, glaube ich, stumpft man ab. Kann nicht ohne Wirkung bleiben, vorsichtig gesagt. Ich glaube auch, dass Kinder und Jugendliche, die groß werden nach dem Motto, alles, was ich haben will, kriege ich auch, Schwierigkeiten haben, wenn sie mal was nicht kriegen, damit fertig zu werden. Also, wie sagt der Fachmann, Frustrationstoleranz ist nicht mehr da, das ertragen zu können. Also ich bin groß geworden in einer Familie mit 5 Kindern. Da gab es nicht alles. Logisch, braucht man noch gar nicht diskutieren. Es war einfach logisch. Und wenn man groß wird und alle Wünsche werden erfüllt, glaube ich, rastet man schneller aus. Also das sind auch nur Ansätze einer Erklärung. Und ich glaube, da hat sich Haltungen in der Gesellschaft so verändert, dass wir uns kümmern müssen. Und die Gelegenheiten sind andere geworden. Man kann Kriminalität, findet heute woanders statt. Sie wird anders ausgeübt. Schauen Sie sich mal den ganzen Bereich digitale Welt an. Ja, den gab es gar nicht. Jetzt gibt es ihn. Er ist leicht zu bedienen. Wer überfällt heute noch eine Bank? Kein Mensch. So blöd ist ja keiner mehr.
Bleiben wir noch mal beim Menschen, Herbert Reul. 2017 hat Armin Laschet Sie gefragt, ob Sie Innenminister werden würden. Das war ja eigentlich das Jahr, in dem auch die Entscheidung anstand, in Rente zu gehen. Was hat Sie denn damals entscheiden lassen, so wie Sie entschieden haben?
Ja, meine Frau behauptet, irgendwie hätte mich da der Hafer gestochen nach dem Motto, ich bin noch nicht alt, da kriege ich noch hin. Ich selber sage, es war einfach ein Anreiz, mich beschäftigt damals schon und jetzt noch mehr die Frage, wieso wir so einen Vertrauensverlust in Politik haben. Das muss ja nicht nur was damit zu tun haben, dass die Leute irgendwie das nicht richtig machen. Könnte ja auch sein, dass wir Politiker was falsch gemacht haben. Und da ist natürlich die Chance, Administration zu machen, also selber zu beweisen, es geht, eine wahnsinnige Chance. Und das bei einem Thema wie Sicherheit, wo die Staatskompetenz besonders festgemacht wird. Also es ist schon ein verlockender Reiz gewesen zu sagen, man muss doch hinkriegen, dass die Leute wieder Vertrauen in staatliche Institutionen haben. Weil was uns da wegbricht, endet ja am Ende bei der AfD.
Wie ist denn die Antwort jetzt zu der Frage, die Sie sich selber gestellt haben dann?
Ja, es ist schwer. Für mich persönlich, ich bin eigentlich zufrieden, weil ich noch nie in meinem politischen Leben eine Situation erlebt habe, wo so viele Menschen mich positiv begleiten und nicht meckern. Also unvorstellbar. Also eigentlich müsste es Wirkung haben. Und trotzdem hat die AfD auch in Nordrhein-Westfalen eine hohe Prozentzahl.
Die Zeit hat gerade einen Artikel veröffentlicht über Großeltern. Und zwar unter dem Titel Die Unersetzlichen. Sie sind Großvater, gleichzeitig sind Sie Minister. Passt das zeitlich unter einen Hut, dass Sie auch als Großvater da sind, unersetzlich?
Nein. Nein. Also ich bin kein großer oder kein besonders guter Opa. Da bin ich zu selten da. Also das Einzige, was einem verbleibt, ist, wenn ich meine Tochter anrufe und der Junge sagt, dann ist der Herr Minister wieder am Telefon. Dann hat er mindestens mitgekriegt, dass es mich gibt.
Das ist ja eines der schrecklichsten Themen, mit denen Sie in Ihrer Zeit zu tun haben, Kindesmissbrauch. Und das ja in vielen Fällen und auch im großen Stil. Was muss, was müsste denn eine künftige Bundesregierung machen?
Also ich selbst habe ja auch dazu gelernt. Ich habe das Problem in meinem früheren politischen Leben auch nicht so gesehen. Und manchmal gibt es Situationen, dann gibt es sowas wie Lüchte, dann sieht man die Filme und dann begreift man, da ist ja was unterwegs. Und da kann man eigentlich auch nur einen halben Tag nachdenken, aufgeben, machen, was machen oder volle Kraft dagegen an. Also ich glaube, wir haben es in Nordrhein-Westfalen richtig gemacht, im Großen und Ganzen. Perfekt wird es nie sein. Und uns fehlt jetzt ein Stück Handwerkszeug. Wenn Sie, ich habe Polizei...
Was heißt das?
Handwerkszeug.
Ja, aber was heißt das konkret?
Ja, rechtliche Instrumente.
Nämlich?
Man kann es ganz altmodisch sagen, Vorratsdatenspeicherung oder Verkehrsdatenspeicherung, wie man das heute nennt. Mhm. Wenn so ein Polizist, eine Ermittlerin mir sagt, Herr Reul, gucken Sie mal hier auf die Kamera, da, auf den Bildschirm. 10-mal habe ich den Typen da rummachen sehen. Ich weiß, wie der aussieht, ich kenne sein Wohnzimmer, die Bilder habe ich, aber ich weiß nicht, ich habe seine IP-Adresse, aber ich weiß nicht, wo er heißt und wo er wohnt. Mhm. Jetzt sind Sie endlich mal dran, machen Sie das Gesetz. Da fahren Sie nach Hause und sind verdammt beunruhig, weil die Frau hat recht. Und vor 20 Jahren im Europäischen Parlament war ich dabei, als das erste Aufschlag gab. Mhm. Und wir haben es immer noch nicht hingekriegt. Und ich finde, die Bundesregierung müsste eigentlich jetzt noch in der Übergangszeit, weil ich finde, die Chance ist da, aber spätestens nach der Neuwahl, die nächste Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Polizei diese Instrumente in die Hand kriegt.
Was denn genau? Also die IP-Adressen speichern und
ja,
auch die ganzen
also Verbindungsdaten.
Für wie lange?
Da kann man mit mir streichen, also 2 Wochen oder so oder 4 Wochen ist albern. Es muss schon so sein, dass es Wirkung hat. Und deswegen sind diese ganzen Quick-Freeze-Modelle und so Unsinn. Es muss schon ein paar Monate sein, damit man nachvollziehen kann. Übrigens nicht nur bei dem Thema Kindesmissbrauch, sondern auch beim Thema Terroristen. Ich meine, wenn wir Fälle haben, wo wir dann in dem einen Fall, den ich jetzt nicht so beschreiben kann, aber im Grunde nur deshalb auf so ein Netzwerk von Terroristen gekommen sind, weil der Anbieter die Daten länger gespeichert hat, als er musste. Also glatter Zufall. Wem tut das eigentlich weh, wenn wir speichern, wer mit wem wann telefoniert hat?
Was haben Sie denn in Nordrhein-Westfalen anders jetzt rechtlich als der Bund?
Da haben wir nichts anderes. Das ist das gleiche Problem. Das heißt, der Bund muss das ändern. Wir haben es immerhin geschafft, dass zwischen den Grünen und den Schwarzen, bei dieser Frage, die ja hochsensibel ist für Grüne, dass wir gemeinsam uns entschieden haben, wir wollen das ändern. Das finde ich schon mal stark. Und eine Bundesratsinitiative gemacht haben. Es haben sich 3 Bundesländer schwarz-grün angeschlossen, was mich sehr überrascht hat, aber ein schönes Zeichen ist. Ja, und jetzt müsste man im Bund nur sagen, machen wir mit. Die SPD-Minister, die zuständig sind, die Innenminister, sagen auch alle richtig so. Ich frage mich, warum machen wir es nicht endlich mal? Wir haben, weiß nicht, wie viele Gerichtsurteile zu dieser Frage. Also ausgeurteilt ist das bis ins Letzte. Und das sind dann so Punkte, wo man auch als politisch verantwortlicher Mensch sich fragt, was machen die da eigentlich, die da oben?
Wir haben ja bei der Verbreitung strafbarer pornografischer Inhalte einen unglaublichen Aufwachs zwischen 2015 und 2022, habe ich mir rausgesucht, rund 600% Zunahme. Das ist im Prinzip dasselbe Verfahren und dasselbe Problem.
Nee, nicht dasselbe Problem, aber das eine ist Missbrauch entdecken und Täter erwischen. Und das eine zeigt natürlich die Mengen, die anwachsen. Das hat natürlich auch was damit zu tun. In Nordrhein-Westfalen haben wir einen Riesenanwuchs, weil wir suchen. Wenn ich viermal so viel Personal heute da reinstecke als früher, wenn wir eine Technologie haben, das ist kein Recht, aber Technologie haben, mit der wir die Sachen schneller bearbeiten können. Wir haben heute so ein virtuelles Großraumbüro quasi geschaffen, damit nicht alle hin und her gucken müssen. Dann hilft uns das schon, aber die Anzahl ist, man kann sich das nicht vorstellen, Petabyte an Daten. Wenn Sie mich vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren gefragt hätten, was ist Petabyte, ich wusste es überhaupt nicht.
Das zweite große Thema, das ich ansprechen möchte, auch in Ihrem Bereich, ist Clankriminalität. Gerade erst wieder gab es eine große Razzia, unter anderem bei Frauen eines Clans, wegen vorgetäuschter Schäden in der Flutkatastrophe. Ich sage jetzt nur mal die Zahlen, die ich gelesen habe. 136 Beschuldigte hätten wegen angeblicher Flutschäden mehr als 9 Millionen Euro beantragt. Ein krimineller Clan alleine soll Hilfsgelder in Höhe von 4,6 Millionen erhalten haben. Warum ist die Bandenkriminalität in Deutschland so präsent?
Die ist in der ganzen Welt präsent, das ist doch logisch. Große Kriminalität, also organisierte Kriminalität, also in Banden, ist ja leichter. Du kriegst mehr Beute, du kannst an größere Projekte dran, du bist mit mehreren untereinander. Und bei den Clans kommt noch dazu, dass es familiäre Strukturen sind, das heißt, sie sichern sich ab. Mhm. Was Positives, man steht zueinander ein, aber eben leider für kriminelle Taten.
Das alte Mafia-Prinzip.
Ja. Nur noch stärker auf eine Familie, auf eine ganz konkrete Familienstruktur zugeordnet.
Gibt es denn bestimmte nationale Gruppen, die immer wieder auffallen, und würden Sie die Herkunft thematisieren oder eher nicht?
Das ist eine wichtige Frage. Damit löst man doch kein Problem, das stimmt. Aber ich habe in den paar Jahren jetzt gelernt, dass ein Teil des Vertrauensverlustes auch damit zu tun hat, dass die Menschen das Gefühl haben, Politiker sprechen die Themen, die wir als Probleme sehen, nicht an. Also die schwabbeln dann vorbei. Mhm. Die reden drumherum, die versuchen es zu vertuschen. Und wenn man Probleme benennt, hat man schon mal einen ersten Schritt getan, mehr noch nicht. Und bei den Clans war das das. Es gab 30 Jahre dieses Thema bei uns. Ja, warum hat man es nicht angesprochen? Weil man Angst hat, man stigmatisiert Menschen und dann ist am Ende mal Ausländerfeind. Mhm. Und die Wahrheit ist, man muss es benennen, weil sonst kriegt man es nicht gelöst. Sonst kommt man ja nicht weiter. Und da sind wir ein Stück weitergekommen. Und ein Teil der Antwort ist, bei Ausländerkriminalität so ähnlich, die Menschen spüren, dass der Teil von Ausländern, die an Straftaten beteiligt sind, in bestimmten Bereichen besonders hoch ist. Und die sagen, warum sagt ihr das eigentlich nicht?
Und sagt die Opposition das Gegenteil? Sie sagt, sie kommen eigentlich mit ihrer Strategie nicht weiter. Also die 1000 Nadelstiche gegen Clans, die sei vollends gescheitert, sagt die SPD. NRW sei eine Hochburg der Clankriminalität. Und sie verweist auf einen Anstieg im vergangenen Jahr um rund 7% bei den registrierten Straftaten. Bei Ihnen, nochmal SPD-Zitat, gäbe es mehr Pressefotos als Verhaftungen.
Ja, also Kritik muss man mit leben. Ich fände nur gut, wenn sie sachlich ist, aber das ist der andere Teil. Im Thema selber ist es, wenn Sie mehr ermitteln, wenn Sie mehr Leute auf die Straße schicken, wenn Sie nachts Razzien machen, wenn Sie Ermittlungsverfahren ansetzen, dann haben Sie auch mehr Täter am Ende, das ist doch vollkommen klar. Wenn Sie nichts suchen, finden Sie auch keinen Täter, haben Sie kleine Zahlen. Also insofern eine hohe Zahl an Kriminalität ist gar kein Beweis von Untätigkeit, sondern von tollen und fleißigen Polizisten. Das ist die Wahrheit. Und man zieht Sachverhalte ans Tageslicht, die bisher im Dunkeln waren.
Es gibt ja immer wieder Hinweise, dass möglicherweise Clanstrukturen auch schon in staatliche Strukturen vorgedrungen sind. Haben Sie dafür eigentlich Anhaltspunkte?
Also in Nordrhein-Westfalen bisher nicht. Ich weiß, dass andere Bundesländer da eher Hinweise haben. Wir bisher nicht. Sicher sein kann man da nie.
Was heißt denn das konkret dann?
Ja, das kann heißen, dass man, stellen Sie mal vor, es gibt da Hinweisgeber in der Polizei. Nehmen wir mal ein Beispiel. Und es gäbe einen, der würde wissen, wo die Razzien gemacht werden, und erzählt es vorher. So ganz einfach mal.
Und dafür gibt es Hinweise?
Bei uns gibt es Gott sei Dank keine, aber es gibt Länder, in denen das der Fall ist. Dann kann die Polizei im Grunde vorher nicht sagen, wohin sie fährt, sondern die Kollegen fahren einfach mal los. Das finde ich schlimm. Mafia Italien kennt jeder die Geschichten. Und sowas darf sich gar nicht erst entwickeln. Und deswegen muss man relativ früh anfangen bei den großen und den kleinen Dingen. Die Razzien, diese Nadelstiche, die sind ja auch nur ein Teil der Botschaft. Die heißen, also im Grunde wollen wir denen nur zeigen, ihr könnt ja nicht machen, was ihr wollt. Es gilt bei uns das Recht des Staates und nicht das Recht der Familie. Punkt. Und wenn ihr euch dran haltet, alles in Butter, und wenn nicht, gibt es ein Problem. Eigentlich versuchen wir denen auf diese Art und Weise zu erklären, wie der Rechtsstaat funktioniert. Das, mehr ist das ja nicht. Es heißt ja nur, Regeln sind da, die Regeln können geändert werden, die werden parlamentarisch, können jedes Jahr geändert werden. Kannst andere Leute wählen, gibt es andere Regeln. Und wenn du die Cannabis-Regeln blöd findest in Berlin, dann wählst du die Jungs ab. Das ist ganz einfach. Aber danach muss sich jeder danach richten.
Wenn Sie jetzt auf Ihren gesamten Bereich schauen, was würden Sie sagen, ist die größte Bedrohung in Deutschland?
Das ist ja eine ungeheuer schwere Frage. Also ich glaube, dass die größte Gefahr für das Leib und Leben der Menschen die terroristische Gefahr aus dem Islamismus ist. Die ist brandgefährlich, weil sie eben ja, direkt aufs Leben zielt und unheimliche Auswirkungen hat. Für die Demokratie ist die größte Gefahr der Rechtsextremismus. Was uns da wegbricht am Moment an Vertrauen in den Staat, in komische Parteien reinwandert, das sägt schon an den Fundamenten.
Bleiben wir nochmal eben beim Thema Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Die ist ja leicht ansteigend. Andererseits sagen Sie, Sie haben die beste Aufklärungsquote seit 60 Jahren im Land. Die Menschen haben aber das Empfinden, dass Kriminalität zunimmt in ihrem Land. Verkaufen Sie Ihre Erfolge unzureichend?
Ich glaube nicht, dass es eine Verkaufsabteilung ist, sondern fangen wir mal praktisch an. Es gibt einen Widerspruch zwischen dem Befund, den Sie zitiert haben, und dem anderen, den auch alle erleben, dass die Leute sagen, Roll, du machst das gut. Erste Feststellung. Zweitens, vielleicht hat es damit zu tun, dass die Kriminalität heute mehr bemerkt wird. Sie findet öffentlich statt, sie wird publiziert. Ich selber sorge dafür mit viel Ermittlungsarbeit, dass jede Razzia öffentlich wird. Ja, damit kriegt es auch jeder mit. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, vielleicht gibt es auch in bestimmten Bereichen eine Zunahme von Kriminalität, die wir früher gar nicht so im Schirm haben. Also Beispiel Kindesmissbrauch. Erstens in der Menge heute durch das Internet ganz andere Quantitäten als früher in der Nachbarschaft. Mhm. Zweitens das, was im Cybercrime passiert, was im terroristischen Bereich passiert, das sind ja Arten von Kriminalität, die früher gar nicht da waren.
Auch jetzt mit Blick auf den Wahlkampf, erwarten Sie da oder haben Sie schon Erfahrungen, russische Cyberattacken?
Ja, da kann man von ausgehen. Also wir haben das in Amerika gesehen, wir haben das jetzt in Rumänien erlebt und wir merken es auch in kleinen Beispielen. Also die Angriffe auf Firmen, die Angriffe auch auf Medienhäuser, die Angriffe auch auf kommunale Strukturen nehmen radikal zu. Also seit dem Ukraine-Krieg ist das viel intensiver geworden.
Also auch Infrastruktur?
Ja, klar. Und ist übrigens wieder so ein Thema, wo man sagen kann, da hat die Politik ja auch das Thema, wir haben es ja nie ernst genommen. Bei der Flut haben wir gemerkt, Katastrophen können bei uns sein. Beim Ukraine-Krieg, Krieg gibt es. Mhm. Nicht nur im Fernsehen, woanders, sondern sogar in der Nähe. Und jetzt merken wir es bei dem Thema Infrastruktur, ist gefährdet.
Das heißt, wir sind nicht ausreichend gewappnet?
Nein, eindeutig nicht. Wir haben, ich glaube, die Politik ist im Tiefschlaf gewesen, was Krieg und Frieden angeht, was äußere Sicherheit angeht, bei innerer Sicherheit und bei Katastrophenschutz genauso. Mhm. Als ich das erste Mal 2018 gesagt habe, wir müssen Sirenen anschaffen, da haben doch ja, kluge Leute gesagt, der Roll, der hat irgendwie den Schuss noch nicht gehört. Kalter Krieg ist doch vorbei. Mhm. Jetzt können sie gar keine mehr kaufen, weil jeder Sirenen braucht.
Und sogar noch weiter gedacht beim Zivilschutz, im Grunde bräuchten wir doch jetzt wieder Bunker.
Ja, nicht nur das, wir brauchen auch ein Bewusstsein. Erinnern Sie sich noch an Thomas de Maizière, diesen berühmten Innenminister, toller Kerl. Mhm. Der hat mal vor ein paar wenigen Jahren gesagt, man müsste auch so einen Selbstschutz betreiben. Man müsste doch eine Flasche Wasser oder ein Radio oder eine Taschenlampe im Keller haben für alle Fälle. Der war ja kurz davor, dass er in eine Irrenanstalt angewiesen wurde, weil alle dachten, der spinnt. Und heute Selbstverständlichkeit.
Im vorgelegten Wahlprogramm der Union gibt es ja einen ganzen Abschnitt zu den Themen Ihres Ressorts mit der Überschrift Ja zu Recht und Ordnung. Gibt es da Dinge, die Sie gerne anders gehabt hätten oder ist das alles genauso beschrieben?
Nee, ich glaube, da gibt es in der Union einen großen Konsens. Wir haben beim Thema innere Sicherheit eigentlich nie einen großen Streit gehabt. Da gab es mehr den Streit zwischen der Union auf der einen Seite und den FDP, SPD, Grünen. Bei der SPD ist es nochmal ein bisschen gespaltener. Nö.
Einer der Punkte in diesem Wahlprogramm ist ja beispielsweise der Blick auf die bisherige Straffreiheit von Kindern oder Jugendlichen unter 14 Jahren. Wenn man sich das mal anschaut, die Diskussion ist ja, ob es noch angemessen ist, weil der Reifegrad der Kinder sich verändert. Nordrhein-Westfalen hat bei den unter 14-Jährigen die schwersten Straftaten ja inklusive Vergewaltigung, Körperverletzung und so weiter. Ein Anstieg von 7,4% auf 23, das waren immerhin über 22.000 tatverdächtige Kinder. Welche Konsequenzen würden Sie ziehen? Würden Sie sagen, man muss diese Straffreiheit verändern?
Als ich die Zahlen vorgetragen habe, habe ich als erstes gesagt, ich schließe das zumindest nicht mehr aus. Man muss darüber nachdenken. Zumindest darüber nachdenken, wenn Jugendliche, wenn wir denen heute mehr zutrauen und sagen, die können früher wählen und die sind dann angeblich ja reifer geworden, dann gilt das auch für Verantwortung übernehmen für etwas Böses, was man tut. Ob das dann ein Gefängnis sein muss, ist eine ganz andere Frage. Es gibt ja auch eine andere Möglichkeit, möglichst schnelle Reaktion. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Häuser des Jugendrechts. Das ist eine ältere Geschichte, nicht überall, aber in großen Städten, wo Jugendamt, Polizei und Gericht gemeinsam solche Fälle besprechen, bevor die überhaupt zu Gericht gehen, um schnelle Reaktionen. Ich glaube, schnelle Reaktionen, wirksame Reaktionen, aber es muss Reaktionen geben. Es kann nicht sein, dass man sagt, wie wir das bei den Mädchen im Sauerland erlebt haben, die praktisch vorher gewusst haben, dass sie gar nicht belangt werden können.
Aber schnelle Reaktionen, ja, aber was wäre denn Ihre präferierte Konsequenz?
Ja, eine Bestrafung irgendwelcher Art, Anführungsstrichen. Das kann eine pädagogische Maßnahme sein, das kann eine Maßnahme sein, dass man eine Zeit lang aus dem Verkehr gezogen wird. Das kann, ich bin da nicht abgeschlossen. Ich glaube nur, wir dürfen nicht mehr uns verbieten, darüber zu reden. So, und dann muss man klug nachdenken, was ist die beste Methode. Aber jetzt nach dem Motto, unter 14 kannst du machen, was du willst, kann nicht richtig sein.
Eines der geplanten Schwerpunktthemen im Wahlkampf ist ja neben der Wirtschaft die Begrenzung illegaler Migration. Im Wahlprogramm der Union wird gesprochen von der Verlängerung der Grenzkontrollen und vor allem von einem faktischen Aufnahmestopp. Absolute Zurückweisung an der Grenze. Wie deckt sich das eigentlich noch mit dem Recht auf Asyl?
Ja, das ist ganz selten im Leben. Also je älter ich werde, desto mehr merke ich das. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Und es gibt auch manchmal Überschneidende und manchmal muss man sich entscheiden. Grenzkontrollen als gelernter Europäer, was mir das schwerfällt. Ich finde das nicht gut im Prinzip. Ich war ein Fan von diesen Durchlässigkeiten in Europa. Das ist, also Fan ist falscher Ausdruck, das ist Lebenselixier. Das ist ganz wertvoll und wichtig. Aber wenn wir in der Situation sind, dass die Atmosphäre, die Stimmung, das Vertrauen in den Staat zusammenbricht, dann muss man doch die simple Erkenntnis nehmen, die heißt, wenn du zwei in der Schulklasse hast, die nicht Deutsch können, das schafft ein Lehrer. Wenn du 20 hast, schaffst du nicht.
Also ein notwendiger Rückschritt?
Nein, Rückschritt, nicht Korrektur. Grenzkontrollen heißen ja übrigens auch nicht lückenlos und darf keiner mehr rein, sondern ist ja eine sehr punktuelle Maßnahme. Es ist mehr eine Maßnahme.
Im Wahlprogramm steht das für alle Grenzen jetzt.
Ja, für alle Grenzen. Aber was heißt Grenzkontrollen? Heißt ja nicht alle Grenzen zumachen. Das sind wieder andere Fragen. Aber es ist ein Signal. Erstens an die Bevölkerung, zweitens auch an die europäischen Nachbarn. Das ist ja das eigentliche Problem, dass wir keinen Konsens hinkriegen. Was machen wir an den europäischen Grenzen? Wenn jeder an den europäischen Außengrenzen sich so verhalten würde, dass er sagt, hier kommt nur einer rein, der auch legitimiert ist, dann wäre es ja okay. Ich glaube, dass das ist eine der schwierigsten Debatten, weil es keine einfachen Lösungen gibt. Und umgekehrt mogeln wir uns darum herum, zu sagen, es gibt ein Problem, wir können nicht alle aufnehmen.
Ich würde gerne noch mal auf die Partei und auf die Zukunft schauen. Sie haben ja lange und eng mit Armin Laschet gearbeitet und haben ja auch im vergangenen Wahlkampf mitbekommen, wie die Auseinandersetzung mit Markus Söder gelaufen ist. Wir erleben jetzt, dass Friedrich Merz aus München vorgeschrieben werden soll, dass er keine Koalition mit den Grünen eingehen darf. Darf Merz sich eigentlich darauf einlassen? Muss er sich dem beugen?
Nee, tut er auch nicht.
Das sagen Sie.
Sage ich. Wissen Sie was, ich meine, wenn man lange genug dabei ist, weiß man doch, was ist denn die Faktenlage? Die Wähler entscheiden, wer wie viel Stimmen kriegt. Und wenn der Wähler das entschieden hat und nur der entscheidet das, keiner in München, keiner in Düsseldorf, keiner, dann müssen die da sind, schauen, wie sie zusammenarbeiten, organisieren.
Aber wenn es mehrere Koalitionsoptionen gibt
und muss man
Markus Söder sagt klipp und klar, nicht mit den Grünen?
Ja, dann hat er es gesagt, der hat schon viele interessante Sachen vermeldet. Also da würde ich mal sagen, dann warten wir das doch mal in Ruhe ab. Was dann klüger ist, es muss ja erstmal passen. Ich habe mir abgewöhnt, über Szenarien zu reden, wo ich noch gar nicht weiß, wie die sind. Ich habe ein einziges Interesse, dass bei dieser Wahl so viel in der demokratischen Mitte zusammenkommt, dass die Ränder uns nicht lahmlegen können. Sachsen, Thüringen ist nicht mal ein Idealzustand. Sondern ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass in der Mitte genug da sind. Und wenn wir dann wählen können, also erstmal müssen wir überhaupt stärkste Fraktion werden. Ja? Der Wähler entscheidet das, nicht wir.
Es ist ja eigentlich strategisch unklug, sich eine Koalitionsoption aus der Hand nehmen zu lassen. Ist es bayerisch egoistisch von Markus Söder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich vermute, nein, ich will es gar nicht vermuten.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen hier mit den Grünen?
Die sind überraschend positiv. Für mich sind die Grünen auch nicht der natürliche Bündnispartner. Und wenn ich mir das in Berlin anschaue, fällt mir viel ein, was da schief läuft. Aber wir kommen mit denen ordentlich gut klar. Warum? weil wir das rational machen. Also wenn wir ein Problem haben, reden wir miteinander und zwar nicht über die Zeitung, sondern direkt. Dann versuchen wir immer irgendwie einen Weg zu finden, wie man einen Kompromiss hinkriegt, weil der Wähler hat entschieden, dass wir was liefern müssen. Und wenn wir jetzt auch noch dazu beitragen, dass der Wähler sagt, die kriegen überhaupt nichts hin, dann sorgen wir dafür, dass noch mehr Vertrauensverlust entsteht. Insofern, da kann uns gar keiner draus entlassen. Dann dürfen wir gar nicht mitmachen in der Politik. Man kann das vorher nie wissen. Es kann ganz schwierige Konstellationen geben. Drei Parteien ist auf jeden Fall schlechter als zwei Parteien. Das haben wir jetzt gelernt. Ist ja logisch. Drei verschiedene Interessen zusammenzubringen ist mühsamer. Zwei ist einfacher. So. Und wer da näher beieinander sitzt, wird man an den Programmen sehen.
Aber erklären Sie einem Nicht-Unionisten mal, warum das passiert. Also dieser Streit zwischen den beiden Schwesterparteien um eine mögliche Koalition mit den Grünen.
Ich weiß gar nicht, ob es einen Streit gibt. Also ich werde ihn nicht befeuern. Für mich gibt es ihn nicht. Sondern ich glaube, dass alle diejenigen, die Verantwortung haben, am Ende schauen, was ist die Lage und wie gehen wir damit um und welchen Auftrag haben wir und womit kriegen wir die meisten Inhalte, die wir uns vorgenommen haben, und durch.
Was wäre Ihre Präferenz?
Die gibt es nicht.
Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Phoenix persönlich mit dem Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Ich danke für Ihr Interesse. We'll be right back.